Oh je, du. Ich sage euch, wer ist am letzten Sonntag da? Sind wir schnell auf, einfach damit ich weiß, wann ich muss einsteigen. Okay. Ich habe mich diese Woche echt schwer da im Überlegen und Beten, was ich heute bringen soll. Und etwas, was mich nicht loslassen hat, ist eigentlich der Schluss vom letzten Sonntag, der Schluss von meiner Predigt, wo ich würde sagen, das prophetische Wort vom Nationalen Gebetstag vorgelesen habe. Kurzer Rückblick für die, die nicht da gewesen sind. Das letzte Mal habe ich darüber geredet, Einblick in Gottes Herz. Und ich habe angefangen mit einer Stelle aus dem 5. Mose, die ganz bekannten Segen-Fluch-Geschichten und so. Und die Stichworte, die ihr jetzt hier seht, das ist in dem Segensabschnitt drin. Und das ist wirklich, wirklich unglaublich. Gott hat ihnen gesagt, hey, eure Feinde werden keine Chance haben. Ihr könnt auslehnen, müsst aber selber nicht pumpen. Ihr werdet reiche Ernte haben, eure Viehherden werden wachsen, es wird Regen zur rechten Zeit geben. Ihr seid beschäftigt auf der ganzen Linie. Ihr werdet bedeutsam sein, viel Früchte und genug Mehl haben. Euer Aufstieg ist unaufhaltsam. Ihr habt reiche Vorräte und es wird euch alles gelingen und. Man kann fast nichts dazufügen. Sagen, wow, das ist wirklich ein Stück von Gottes Herz. In dem 5. Mose im Speziellen für Israel. Aber er hat ja ein Herz für alle Menschen, oder? Ich glaube nicht, dass das nur exklusiv fürs Volk Israel war. Und wenn ihr euch überlegt habt, hat Israel in seiner ganzen Geschichte jemals, auch nur annähernd, diese Art von Segen erlebt und man gefunden, okay, vielleicht zur Zeit vom Salomon, dass die sich das am meisten erfüllt hat. Wir haben über die Voraussetzungen geredet für sie, was Gott gesagt hat, hey, das tritt nur ein, wenn ihr an mir dranbleibt und meine Ordnung haltet. Dann haben wir uns Gedanken gemacht, eben, ob das Segen exklusiv nur für Israel ist, aber weil Gott ja das Herz für alle Menschen hat, ob das auch für uns gilt, für andere Länder, allenfalls für die Schweiz oder so. Und uns überlegt, was hätten wir Christen denn da in der Schweiz für eine Funktion oder für eine Rolle, wenn es darum geht, dass das Segen einzieht oder sichtbar wird oder so. Und dort habe ich am Schluss das Wort gebracht vom Hans-Peter Lang. Das war sein Input an dem Nationalen Gebetstag in Brugg. Ist interessant. Ich finde, wir werden das noch zusammen lesen. Ich habe das Gefühl, es hat mich ganz stark an die Sendschreiben der Offenbarung erinnert. Die sind euch allen geläufig, oder? Die 10 Sendschreiben, Offenbarung. Schon? Gut, nicht wirklich. Es sind nämlich nur 7. Okay. Gut. Aber vom Stil her hat es mich sehr an die Sendschreiben erinnert. Vielleicht zuerst etwas zu ihm selber. Ich habe das letzte Mal so gesagt und ich finde das enorm wichtig. Ich möchte manchmal wie wissen, wer steht dann hinter so jemandem? Was ist das für ein Mensch? Wie ist der mit Jesus unterwegs, sofern man das überhaupt kann wahrnehmen? Er ist ein unwahrscheinlicher Typ, in der Zwischenzeit gegen die 70. Ihr seht, er hat verschiedene Dinge gemacht, Maurerbauführer und so, und hat im 93 Stiftung Wendepunkt gegründet. Mit dem Ziel, Arbeitsplätze zu schaffen für Arbeitslose und Randständige. Er hat eine Stiftung gegründet mit einem Stiftungskapital von 1000 Franken aus dem eigenen Sack. Und heute hat das Werk 600 Arbeitsplätze. Ich habe, warum auch immer wieder ihre Schriften bekommen und sie haben mich immer wieder tief berührt, wie Gott den Mann braucht, um so etwas aufzubauen. Er ist wirklich ein Unternehmer. Und er hat auch eine Autobiografie rausgegeben unter dem Titel «Mit Gott ist alles möglich». Irgendwann hat er die Leitung abgegeben und ist jetzt heute Leiter von Gebet für die Schweiz. Und ich finde, ihr werdet das nachher sehen, die es noch nicht gelesen haben, ihr werdet sehen, ich finde, es braucht Mut, an einem so einen öffentlichen Anlass, wo auch die Medien dabei gewesen sind, so etwas weiterzugeben. Das machst du nicht einfach so locker. Okay, lass uns mal durch das durchgehen. Hat oben den Vers aus der 2. Chronik gehabt, ganz ein bekanntes Wort. Wenn mein Volk umkehrt, sich demütig, mich sucht, für einen bösen Weg abkehrt, werde ich vom Himmel hören und die Sünden vergeben und das Land heilen. Das ist zumindest mal für alle Beter eins von diesen ganz, ganz klassischen Worten. Und dann hat er gesagt, hey, liebe Beter und Beterinnen, es sind etwa 2000 Leute zusammengekommen, es war effig heiss gewesen an diesem Tag. Ich bin überzeugt, es hat eine ganze Zeile der Leute gegeben, die sich überlegt haben, ich mag nicht bei 30 Grad stundenlang auf einer Wiese stehen und beten. Trotzdem sind 2000 Leute gekommen und erstaunlicherweise ein Haufen Junge. Er sagt, ich gebe euch etwas weiter. Am 18. Juli habe ich mir Zeit genommen, um mit Gott zu connecten und zu sagen, Herr, was soll ich am 1. August weitergeben? Und das, was wir im Folgenden lesen, ist dann eigentlich das Ergebnis daraus raus. Er hat gesagt, in der Stille vom Tag habe ich das Wort von Gott getroffen, dass er sagt, los, mein Sohn, ihr kennt das Wort Gottes nicht. Ich möchte noch vorausschicken, das ist ein Wort, das nicht den Eindruck geht, das ist für alle Christen in der Schweiz. Also es geht nicht um Kollektivschuld, sondern wenn Gott auf Christen in der Schweiz abschaut, dass ihn das im Gesamten beschäftigt, dass Gott das beschäftigt und sagt, hey, ihr kennt das Wort Gottes nicht, das Wort Gottes ist in der Schweiz von den Christen vergessen gegangen. Ihr feiert Gottesdienst, aber ihr kennt das Wort Gottes nicht mehr. Ihr organisiert Events, Konferenzen, doch ihr gehört den Überbringer vom Wort nicht mehr. Ihr seid mit euren Gedanken und mit euren Vorstellungen und mit euren Plänen weit weg von meinem Wort. Das ist ziemlich deftig. Dann sagt er, ihr glaubt, ihr redet mit mir, aber ich sage euch, ihr habt von mir abgekehrt. Kehrt um von euren falschen Weg, sucht mich, ich stand vor der Tür, doch dort, wo ihr jetzt seid, da bin ich nicht. Das ist auch noch. Und dann bringt er ein ganz berühmtes Wort, das sicher alle kennen, die Jesaja 55, oder? Höre, was ich meinem Volk Israel durch Jesaja sagte. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denkt an den Regen und den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wächst. So bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat und er hat genügend Brot zu essen. Genauso ist es mit meinem Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und führt aus, was ich ihm aufgetragen habe. Wenn dann das Schweizer Volk und die Regierenden Gott, dem Allmächtigen, ihrem Bündnispartner den Rücken kehren und sich fremden Göttern zuwenden, wachsen Früchte wie Humanismus, Esoterik, Mammon und Selbstverherrlichung. Ich habe gemeint, Jesus als meine Nachfolger nämlich beauftragt, in die Welt zu gehen, mein Evangelium zu lehren, Völker zu Jüngern zu machen. Ihr habt euch aber von der Welt verabschiedet und euch selber gebauten Tempel zurückgezogen. Mit euren eigenen Ordnungen zerstört ihr die Einheit der Gläubigen und habt dem Feind die Tür für sein Werk geöffnet. Die Gemeinde der Gläubigen geht mangels an Erkenntnis auf falschen Weg und die Früchte vom Ungehorsam werden das Schweizer Volk ins Verderben führen. Wer, außer der Gemeinde Jesu Christi von Nazareth, kennt das Wort? Ihr kennt mein Herz für die Schweiz. Das kleine Land, mitten in Europa, ist eine Perle in meinen Augen. Ihr seid meine Zeugen. Ihr seid Überbringer von göttlichen Botschaften, sei es zur Buße oder zum Gericht. Und über all meine Handlungen steht meine Liebe zu dem Volk, dem seine Wurzeln bis zum Stamm Issachar zurückgehen. Und da gibt es eine Stelle, wo er hier anzieht, aus der ersten Chronik. Auftrag von Issachar war, Zeichen der Zeit zu erkennen. Dann ist ein geschrieben aus Issachar, dass er kannte und wusste, was die Schweiz zu jeder Zeit tun sollte, kamen 200 Hauptleute und alle ihre Brüder folgten ihrem Befehl. Da muss ich schnell ein Klammern auftun. Das hat mich ein bisschen verwirrt mit dieser Issachar-Geschichte. Ich dachte, okay, nein, die Eidgenossen sind doch unsere Wurzeln, oder? Und nicht der Stamm, oder? Ich habe dann telefoniert mit Gebet für die Schweiz und so und habe gesagt, hey, könnt ihr mir das erklären? Und dann haben sie gesagt, ja, das ist noch spannend. Seit etwa 10 Jahren sind ein ganzer Kreis von Rabbinern dran herauszufinden, wo auch die restlichen 10 Stämme von Israel abgeblieben sind. Nämlich nach der Verbannung sind die 10 Stämme nicht zurückgekommen. Es ist Juda und glaube Benjamin, die zurückgekommen sind. Darum reden wir heute auch von Juden, wo man eigentlich richtigerweise von Israeliten müsste reden. Also vor allem der Stamm Juda ist zurückgekommen. Und dann haben sie gesagt, und die Rabbiner sind auf gewisse Parallelen gestossen wie unserer Schweizer Kultur. Das eine ist, wo ein Schofar näher kommt wie jedes andere Instrument, sei es Alphorn. Das sagen die Juden, Rabbiner, oder? Okay. Und eine Frage wie, woher haben unsere Sennenkäppi? Da kennt ihr ihn, das ist so eine kleine Kippa, oder? Und sie sind der Überzeugung, dass ein gewisser Anteil von dem Stamm tatsächlich mit der Schweiz zu tun hat. Okay. Ich bin relativ dünn und so, aber lassen wir es einfach mal so stehen. Gehen wir noch mal weiter, dass er von Gott dann weitergehört hat und sagt, hey, mein Wort ist ein Licht auf eurem Weg. Der Heilige Geist ist auch gerne bereit, euch aus der Verlassenheit zurück in meine Gegenwart zu führen. Wer Ohren hat, der soll jetzt auf meine Worte hören. Und ich sage dir, Gemeinde Jesu Christi von Nazareth, kehr um von deinen Weg, bekenne deine Sünden, tu Buße und ich werde dich zum Segen für die Schweiz und Europa setzen. Also, es ist wirklich nicht leicht verdaulich. Es tut mir leid, dass ich würde lieber ein bisschen Honig servieren. Und ich finde es auch eine Herausforderung, wie man mit dem umgeht, oder? Ich sage, es geht nicht um Kollektivschuld, aber wenn wir uns so einem Wort stellen, dann geht es darum, dass jedes von uns sich überlegt, was entdecke ich in dem Spiegelbild rein. Geht mich das etwas an? Geht es mich nicht an? Geht es mich zum Teil etwas an? Es geht nicht einfach darum, kollektiv alle zu sagen, ihr seid alle voll mies drauf. Das ist ganz wichtig. Und es gibt so vier inhaltliche Schwerpunkte. Der eine war wirklich, wo Gott sagt, ihr kennt mein Wort nicht. Und es ist lustig, gestern, letztes Mal nach dem Gottesdienst, habe ich dann gesagt, ich hätte jemand von euch noch Eindrücke dazu. Und dann hat jemand gefunden, ja, dass es da wahrscheinlich vor allem ums Reden von Gott geht, ums prophetische Reden und so. Ich habe dann für mich gedacht, eigentlich musst du einfach den fragen, der es rausgegeben hat. Also da meine ich jetzt den Hans-Peter Lang. Sagen, hey, wo du das gehört hast von Gott, wie, was hast du gedacht, was hast du gehört? Und es geht wirklich darum, dass Gott in diesen Texten sagt, die Schweizer kennen, haben keine Bibelkenntnis mehr. Christen in der Schweiz haben keine Bibelkenntnis. Das Zweite ist, eure Wege sind nicht meine Wege. Da finde ich voll deftig. Ich denke, dass wir mehr oder weniger alle in der Gemeinde oder im Privatleben versuchen, herauszufinden, bei Entscheidungen oder so, sagen, Herr, bist du dort auch? Bist du auch dort unterwegs? Und wenn er dann sagt, hey, dort, wo ihr seid, bin ich nicht, das ist ein bisschen frustrierend. Ein vierter Teil, da geht es um Identität und um Auftrag. Und ein letzter Teil ist eine Einladung und auch eine Herausforderung drin. Also wir widmen uns heute nur so ein bisschen dem untersten Abschnitt, wo es auch um das Wort geht. Los, mein Sohn, ihr kennt das Wort Gottes nicht. Und ich starte mit einem auch Vers, den ihr bestimmt alle kennt. Ich übertreibe gern, gell? Hey, es gibt wirklich so Bibelwort, das du einfach sollst kennen. Einfach nochmal eine Klammern, oder? Wenn du jahrelang, jahrzehntelang mit Jesus unterwegs bist, da gibt es einfach so ein paar klassische Vers, wo du einfach sollst intus haben. Das ist so einer. Oder zumindest mal gehört man das in Leiterkreisen viel. Also es heisst, Sprüche 29, 18, wenn keine Offenbarung da ist, verwildert das Volk, aber es geht um gut, wenn das Volk das Gesetz beachtet. Der erste Teil, wenn keine Offenbarung da ist, verwildert das Volk. Das stimmt natürlich grundsätzlich. Was man darunter versteht, ist normalerweise, dass ein Volk oder eine Firma oder ein Verein wirklich wie ein Ziel braucht. Am Horizont, da muss am Horizont etwas sein, wo man darauf hinschaffen. Man muss eine klare Vorstellung davon haben, was man eigentlich erreichen will, gerade wenn man zum Beispiel einen Verein gründet. Und man muss auch ein bisschen eine Vorstellung haben, was sind Schritte dorthin. Ich habe etwa 10 Bibelübersetzungen angeschaut, weil an vielen Orten heisst es nämlich, oder höre ich immer wieder an Konferenzen oder was auch immer, wo keine Vision ist, geht das Volk zugrund. Und man braucht den Vers, man zieht ihn an, vor allem für Visionen und so. Das ist nicht einfach von der Hand zu weisen. Aber ich habe jetzt 10 Bibelübersetzungen angeschaut und ich habe das nie so gefunden. Das heisst, es ist immer von Offenbarung gedreht. Und dann stellt sich irgendeine Frage, hey, okay, um was geht es denn da, was soll denn da offenbart werden? Und das Wort Offenbarung wird vielleicht noch ein bisschen verständlicher, wenn wir nochmal in den zweiten Teil von dem Vers hineingehen. Da heisst es aber wohl ein Volk, wenn es das Gesetz beachtet. Das ist eigentlich die Antwort. Und man könnte sagen, dass das Wörtchen Offenbarung ein Synonym ist von Gesetz. Das ist wie gleichgeschaltet. Der Autor oder der Spruch braucht einfach ein anderes Wort. Aber wohl ihm, wenn ihr das Gesetz beachtet. Das Gesetz, und jetzt sollte ich einen Switch machen. Für uns ist das so ein negatives besetztes Wort, oder? Die deutsche Übersetzung vom hebräischen Wörtli Torah ist Gesetz und ich finde das so denkbar schlecht. Keine Ahnung, warum all die Bibelübersetzer dort Gesetz nennen. Weil Torah viel tiefer ist und viel weiter. Also im Hebräischen heisst die Torah, das Gesetz, also die Ordnungen von Gott, das ist die Offenbarung. Das heisst, wenn ein Volk die Offenbarung nicht mehr hat, die Ordnungen missachtet oder nicht mehr weiss, dann verwildert es. Und das ist die eigentliche Bedeutung von dem Vers, oder? Und ich habe mir überlegt, ja, was ist denn eigentlich die Definition von der Torah? Und da würde ich vielleicht einen Vers nehmen aus dem 2. Timotheus raus, wo ich überzeugt bin, dass es das ziemlich auf den Punkt bringt. Torah, könnte man sagen, heisst eigentlich, das ist Lehr, das ist Überführen von Sünden, das ist Zurechtweisen, wenn du falsch abbiegst. Und Torah ist Lehr, wir können lernen, wie wir gerecht leben. Und wieso brauchen wir das alles? Da kommt noch im Vers 17, heisst es, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Also das Ziel von all dem, die Wirkung von der Torah, sollte sein, dass wir super ausgerüstet sind, um gute Werke zu tun. Also dort, wo Menschen, ganz sicher Menschen, die Gott nicht kennen und auch die Torah nicht haben, aber auch wir Christen, dort, wo das vergessen geht, wo das nicht bekannt ist, wenn wir keine Kenntnis haben über das, was Gott lehrt und sagt, wenn das nicht geachtet wird, verwildern die Menschen. Sie sind nicht ausgerüstet für die guten Werke. Also wir brauchen wirklich eine Ausrüstung. Ohne da geht es nicht. Und wir können vielleicht sagen, wo die Bibelkenntnis fehlt, verwildert auch das fromme Volk. Ja, vielleicht denken wir an Menschen, die mit Jesus nichts am Hut haben. Aber wir Frommen, wir können auch verwildern, wir können uns auch vertun. Wir tun vielleicht nicht mehr Böses, aber wir tun auch nicht das Gute, wenn wir nicht ausgerüstet sind. Ich wollte euch das ein bisschen veranschaulichen mit zwei Geschichten, die ich euch ziemlich locker erzähle. Zwei Begebenheiten im Volk Israel, wo sie wirklich das Wort, die Torah, nicht mehr hatten. Vielleicht nur noch Erinnerungen daran. Und dann haben sie es wieder gefunden und was das auslöst. Eint in Nehemia rein. Die Geschichte von Nehemia ist ja so, dass sie in der Verbannung waren, in Babylon. Und dann hat der Nehemia mal die Nachricht gehört, dass Jerusalem recht ein Trümmerhaufen ist. Und das hat ihm fast das Herz gebrochen. Er ist dann ins Gebet und hat Gott ihm einen Auftrag gegeben, er soll Jerusalem und die Mauern wieder aufbauen. Er ist dann, in verschiedenen Etappen sind sie von Babylon zurück nach Juda, haben dann angefangen, den Tempel aufzubauen, die Stadtmauern aufzubauen und die ganzen Sachen. Und es braucht für einen Aufbau von einem Volk immer zwei Sachen. Es braucht Mauern, es braucht ein Gebäude, aber es braucht auch den inneren Aufbau. Und dort die zweite schillernde Figur, das ist der Esra gewesen, der Schriftgelehrte. Ich würde sagen, der Nehemia, das ist wirklich ein Unternehmer gewesen, ein Fürbitter, ein tatkräftiger Mann. Aber der Esra, er ist auch der Schriftgelehrte gewesen. Und nachdem sie so die äußeren Ordnung wieder aufgebaut haben, lesen wir dann in Nehemia 8 rein, dass eine Zeit gekommen ist, wo die Israeliten wieder in einer Stadt gelebt haben. Und dann haben sie sich einmal vor dem Platz, vor dem Wassertor versammelt und zu ihrem Esra gesagt, Esra, bring doch das Buch, in dem das Gesetz steht, wo der Herr den Israeliten durch den Mose gegeben hat. Sie sind in die Verbannung gekommen nach Babylon, weil sie die Donungen von Gott und seine Aufrufe der Propheten wiederholt absolut in den Wind geschlagen haben. Bis Gott nicht mehr hätte können. Obwohl es von Gott heisst, er ist langmütig. Das heisst, er ist langsam zum Zorn. Aber irgendwann ist einfach Game Over. Und dann die Israeliten erlebt, sind in die Verbannung gekommen und kommen zurück. Und dann geht es darum, dass sie eigentlich ihm sagen, hey, lies uns vor. Und dann steht da tatsächlich, der Esra hat vorgelesen, vom frühen Morgen bis am Mittag hat er aus dem Gesetzbuch vorgelesen und das ganze Volk hat gespannt auf das Wort von dem Buch gelost. Dazwischen sind die Leviten und das Volk, haben den Leuten noch ein bisschen genauer erklärt, was jetzt genau gemeint ist mit dem, was sie gehört haben und so. Und dann haben sich nachher alle auf die Knie geworfen Das Volk hier von Brieken ist auch erschüttert gewesen. Sie haben wirklich die Torah-Kenntnis nicht mehr gehabt, sie haben die Bibelkenntnis nicht mehr gehabt, werden neu konfrontiert damit und es gibt so einen inneren Zusammenbruch und sie brieken und der Esra hat ihnen dann gesagt, hey, brieget nicht, eigentlich ist es ein Freudentag, wir haben das Wort wieder, wir nehmen das wieder auf. Ein bisschen später heisst, dann sind die ganzen Leiter von Israel zusammengekommen, Priester auch wieder zum Esra und haben gesagt, hey, können wir nicht zusammen das Wort noch neuer studieren? Täglich, vom ersten bis zum letzten Festtag, hat der Esra aus dem Gesetzbuch Mose vorgelesen. Und dann ist der Moment gekommen, wo sie wirklich Sack und Aschen angelegt haben. Sie sind tief ergriffen gewesen, tief erschüttert an dem, was sie gehört haben. Und das ist der Moment gewesen, wo sie auf Knie sind und Buße da haben. Und damals haben wir das in Sack und Aschen gemacht und so, Erden auf den Kopf gestreut, und nachher heisst, sie haben stundenlang weiter zugelassen, dann wieder auf die Knie gefallen und haben ihre Verfehlungen bekannt, 3 Stunden lang. Das kann man sich gar nicht vorstellen, gell? Und am Schluss, das ist ein richtiger Prozess, haben sie sich auch ganz neu auf den Bund mit Gott eingeschworen. Sie haben gesagt, hey, wir nehmen es wieder ernst. Wir tun alles, was wir vernachlässigt haben, auch Fest, wo sie zum Teil jahrzehntelang nicht mehr gefeiert haben, wo Gott ihnen ans Herz gelegt hat, das haben sie alles wieder aufgenommen. Und eine zweite Geschichte ist aus der 2. Chronik. Es hat ja eine Zeit gegeben, wo Israel geteilt war. Das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Und von dem König, von Josia, den ich euch die neueste Geschichte erzähle, er war König in Judäa, dann war es auch so gewesen, dass viele von diesen Königen überhaupt nichts mit Gott wollten zu tun haben. Dann hat es andere gegeben, wie der Hiskia, die mal einen guten Anlauf genommen haben, Reformen eingeführt haben im Land, und wieder andere völlig bach ab. Und der Josia, er hat es wirklich gut gemacht. Und interessant ist, er ist mit 8 König geworden. Er ist mit 8 König geworden. Und nachher lesen wir, mit 16 hat er angefangen, Gott zu suchen. Der Gott von seinem Vorfahren David. Mit 20 hat er angefangen, alle Götzenopferstätten in Juda bis in die benachbarten Stämme vernichten, verholzen, verbrennen. Einfach aufräumen. Ob denn das Gleiche im Herz vom Volk auch passiert ist, das ist dann oft nicht der Fall gewesen. Manchmal hat ein König Initiativen ergriffen und Reformen gebracht, aber das Volk ist nicht mit dem Herz mit. Aber mit 20 hat er das gemacht und denkt, das sind interessante Stellen für unsere jungen, nicht mehr ganz jungen Erwachsenen, was man so machen könnte, wenn man in dem Alter ist und so. Genau. Und mit 26 hat er gefunden, jetzt müssen wir unbedingt den Tempel ausbessern, weil der Tempel ist wirklich am Zerfallen gewesen. Sie haben ja dann die Opferstöcke im Tempel, da hat er ein paar Leute einen Befehl gegeben, die fähig und kompetent sind, die nennen das Geld. Suchen Handwerker, geben das den Handwerker, die sollen den Tempel ausbessern. Übrigens, von ihm heisst, vom Josia heisst, er ist so gut, wie er das gewusst hat er den Ordnungen von Gott gefolgt. Also da ist noch eine Resterinnerung, obwohl sie das Buch vom Gesetz nicht mehr gehabt haben und in dem Moment dann eben findet, sind dann während der Renovationsarbeiten, findet einer von den Priestern oder von den Leviten die Buchrolle, die Torahrolle. Und ist mit der zum König gegangen und haben das dem König vorgelesen. Und dann heisst es, wo der König das gehört hat, was in dem Torahbuch steht, hat er sein Gewand zerrissen. Das ist wieder einmal ein ganz starker Ausdruck von totaler Betroffenheit. Er war ein bisschen überfordert, das ist jetzt meine Interpretation und so. Auf jeden Fall hat er ein paar Leute gesagt, hey, geht zum Prophet und fragt Gott noch mehr nach dem, wie wir das alles verstehen sollen. Und der Prophet zu dieser Zeit war eine Prophetin, Tulda, ganz ein heisser Name. Also sie sind zu dieser Prophetin gegangen und haben ihr gesagt, hey, wir haben das Gesetz gefunden und wir wissen nicht genau, wie wir das handeln sollen und wie wir das alles verstehen sollen. Und dann hat sie ihnen gesagt, was das Volk angeht, da hat Gott das Gericht wirklich beschlossen. Das Gericht über dem Volk ist unausweichlich. Also das ist noch vor der Verbannung nach Babylon und so. Aber sagt dem Mann, der euch geschickt hat, dem König, er wird es nicht mehr erleben. Solange er noch regiert, wird Frieden im Land sein. Und dann hat er nachher auch das ganze Volk, ich sage jetzt das so, neu eingeschworen auf die Ordnungen von Gott, auf die Tora, auf das Wort Gottes, wo lehrt, zurechtweist, überführt, Anleitung gibt, wie ich ein Leben kann leben, wo von Gottes Augen kann bestehen, ein Leben in der Gerechtigkeit. Und sie haben den neuen Bund abgeschlossen. Also, zwei Geschichten, die das ein bisschen illustrieren. Lass mich nochmal zurückgehen zu dem ersten Text, den ich am Anfang genommen habe, wo Gott sagt, hey, ihr kennt das Wort Gottes nicht. Es ist, Christen haben es vergessen. Sie machen vieles, oder? Sie sind betriebsam, haben Programm, aber sie haben das Wort vergessen. Und ganz am Schluss heißt es, man soll umkehren. Ich denke, jedes von uns muss sich eigentlich selber prüfen. Wir können mit dem Finger aufeinander zeigen. Wir können nur mit dem Finger auf uns selber zeigen. Und das ist das, was ich bei dem Sendschreiben, sage ich jetzt, wie wird ernst nehmen, ich persönlich. Und ich muss euch sagen, ich habe auch diese Woche habe ich gemerkt, hey, ich habe über grössere Strecken dem Wort Gottes nicht mehr den Platz geben und das Gewicht geben, das in meinen Augen müsste haben. Und ich kann immer sagen, hey Jesus, das tut mir einfach leid. Es tut mir leid, wo anders wichtiger ist. Es tut mir leid, wo ich mich mit anderen Sachen beschäftige und das nicht richtig gewichtet ist. Und ich habe das immer gewusst, das hat mich verfolgt. Ich glaube, der Heilige Geist hat mich dort verfolgt. Ich sage nicht, ich habe überhaupt nie mit der Bibel gelesen, aber für mein Verständnis, ich habe gemerkt, diese Worte haben mein Gewissen berührt. Und das ist das, was jedes von uns machen kann. Sagen, Herr, gehöre ich zu dieser Art von Schweizer Volk? Und wenn ja, was heisst das? Könnte sein, dass vielleicht ein ähnlicher Prozess bevorsteht wie in diesen zwei Geschichten? Dass der Heilige Geist uns in unserem Herz überführt? Dass wir uns wirklich treffen, dass wir betroffen sind, dass wir umkehren, dass wir uns neu verpflichtet Gott gegenüber oder den Bund erneuern oder unseren Umgang mit dem Wort. Lass uns einfach mal still werden. Das muss jedes von euch echt für sich selber überlegen. Und ich würde mal sagen, wenn auch nur etwas dran ist an dem Wort, an dem Sendschreiben von Hans-Peter Lang, dann kann ich es nicht vorstellen, dass das für uns alle wie Luft ist. Lass uns im Moment einfach still werden. Vater, im Himmel, ich danke dir, du bist treu und gerecht. Du hast gesagt, wenn jemand einsichtig ist und dann, dass du treu bist und auch die Sünden vergisst, dass du Schuld nicht nachträgst. Und ich danke dir, dass Vergebung eine von deinen Lieblingsbeschäftigungen ist. Darum versucht uns der Find auch immer wieder davon abzuhalten und uns schlechte Gefühle zu geben, wenn wir entdecken, dass wir noch einmal auf dem Holzweg sind. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für Jesus, der für uns das Kreuz ist. Und jegliche Schuld und Last von uns nimmt, wenn wir dann auch einsichtig sind und umkehren. Und so möchte ich allen, die heute auf irgendeine Art gefunden haben, sie sind auf falschem Weg und es wäre gut umzukehren, ich möchte euch Vergebung zusprechen im Namen Jesus. Und ihr müsst einfach wissen, Gott trägt nichts nach. Aber er will, dass wir ausgerüstet sind für gute Werke. Amen. Das eine oder andere könnt vielleicht einwenden, ich brauche echt die Bibel nicht. Also wenn es darum geht, zu lehren oder korrigiert zu werden, das machen ja meine Geschwister, die Christen, die machen das schon, oder? Wenn ich fehlschlafe, und der Heilige Geist, oder? Der Heilige Geist, das stimmt tatsächlich. Also wir sind aufgerufen, einander nicht nur zu ermutigen, sondern auch zurechtzuweisen und ein bisschen ins Leben hineinzureden. Das ist nicht sehr, nicht sehr salonfähig, aber ist auf dem Herz von Gott und so. Und der Heilige Geist auch. Der Heilige Geist überführt von Sünden. Und trotzdem, jedes von uns hat eine enorme Eigenverantwortung, das Wort von Gott zu kennen. Nicht wie ein Theologe, der 6 Jahre an der Uni war. Nicht wie ich, der 5 Jahre am IGW war. Nicht wie jemand, der mal eine Bibelschule gemacht hat. Sondern, sagen wir, für den Hausgebrauch, oder? Und die Frage ist, schleichen wir uns aus dieser Verantwortung raus? Oder tun wir uns dieser Stelle? Und die grösste Gefahr, um das nicht zu machen, habe ich bei mir gemerkt, es gibt immer so, was sind die grössten Gefahren für christliche Leiter oder für Gläubige? Sex, Macht, Geld, oder? Aber ich glaube, es gibt noch etwas ganz anderes, ganz perfides, und das ist nämlich Zerstreuung. Zum Beispiel das. Zerstreuung. Man ist überall dran, man tut überall lesen. An allen Ecken ruft es nach uns. Schau dort, komm da, mach dieses und so. Und ich habe gemerkt, ich kenne die Kämpfe auch brutal und so, mich einfach zu vertun. Und ich glaube, das ist einer der grössten Finde in der heutigen Zeit, wo uns einfach von so Sachen abhalten. Von Sachen abhalten, wo wir zu ihnen wissen, sie wären gut. Amen.